herzlich willkommen zum Alchemistin Podcast. Das ist heute der erste Tag zur Challenge. 100 Tage, jeden Tag eine Podcast-Folge. Und ich werde beginnen mit einem der letzten Instagram-Beiträgen. Wenn du jetzt denkst, so, hä, was ist hier los, was für Instagram-Beiträge, du schaltest hier zufällig ein, das ist hier, oder du bist hier gelandet in der Challenge, in meiner Podcast-Challenge, 100 Tage, jeden Tag eine Podcast-Folge aus meinem Instagram-Account, Snippets aus einzelnen Beiträgen. Und heute soll es starten mit dem Beitrag vom April 2025. Wir haben 26, über ein Jahr her. Aber wie gesagt, ich habe in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so regelmäßig gepostet. Das hatte einen Grund. Wie gesagt, hör gerne in die Folge davor. Da erkläre ich dir, worum es in der Challenge geht und warum ich nicht mehr gepostet habe, warum ich eine Weile weg war auf dem Instagram-Account. Und ich werde anfangen tatsächlich, wie gesagt, mit einem der letzten Beiträge und scrolle dann immer weiter runter, sozusagen zu den immer älteren Beiträgen. Ich werde nicht wirklich jeden Beitrag posten, weil, also nicht jeden Beitrag hier als Podcast zum Besten geben, weil es eignen sich einfach nicht alle Instagram-Beiträge zum, ja, als Podcast aufzunehmen. Aber ich dachte mir, dass hier dieser Beitrag vom April 25 mit dem Titel ist das Phytotherapie. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Und die Episoden, die sind wirklich immer echt, die sind nicht geskriptet. Das Einzige, was geskriptet ist, sind die einzelnen Beiträge im Feed, wie gesagt, die ich mal jemals gemacht habe bei Instagram auf meiner Seite, die Alchemistin. Und ja, das ist sozusagen der rote Faden, die Beiträge. Also, der erste Beitrag hier, Folge 1 in der 100-Tage-Challenge, 1 von 100, ist der Beitrag, ist das Phytotherapie. Und zwar ging es darum, dass eben nicht alles, was vielleicht nach Phytotherapie aussieht, auch tatsächlich Phytotherapie ist. Homöopathie. Die klassische Homöopathie ist keine Phytotherapie. Die Homöopathie, die ist gegründet von Samuel Hahnemann und die ruht auf drei Säulen. Einmal dem Ähnlichkeitsgesetz bzw. die Arzneimittelprüfung, die Arzneimittellehre und dem Potenzieren. Die Homöopathie, wenn du so willst, die ist, also ich erzähle natürlich immer ein bisschen mehr, als jetzt im Instagram-Account drin steht. Das ist ja das Besondere beim Podcast. Man kann immer ein bisschen rechts und links noch dazu erklären, worum es da geht. Und der Samuel Hahnemann, der kannte die Schriften von Paracelsus. Und bei Paracelsus gab es ja die drei Prinzipien, Sal, Sulfur und Mercurius. Und Mercurius, das war die Information, das Lebendige. Sal war das Materielle, das Substanzielle. Und Sulfur, das Wesen, die Seele sozusagen. Und das fand der Samuel Hahnemann mega spannend und dachte sich, ja, es müsste doch reichen, die Information irgendwie zu gewinnen und diese zu potenzieren. Und hat das auch gemacht und hat daraus die Homöopathie entwickelt. Das heißt, die Homöopathie, die arbeitet mit der Information einer Sache, egal was es ist, ein Mineral, eine Pflanze, es gibt ja auch tierisch aufbereitete Homöopathika. Das heißt, die Homöopathie zählt nicht zur Phytotherapie, aber es gibt Fertigpräparate, Tinkturen, die als homöopathische Tinktur deklariert sind von der Firma, wie zum Beispiel Ceres oder andere Firmen. Das hat den Hintergrund, dass sie dann eben nicht beschreiben müssen, wofür oder wogegen diese Tinktur ist. Damit müssen sie es nicht offiziell zulassen und diesen großen Weg durch die BfArM gehen, also die Zentrale für Arzneimittelprüfung oder Behörde für Arzneimittelprüfung. Und das ist eigentlich ganz schön, weil so kann nämlich eine Tinktur sehr viel schneller auf den Markt kommen. Und dann steht meistens auf dem Fläschchen homöopathisches Arzneimittel. Mittel, deshalb keine Indikation beispielsweise. Und das wäre zum Beispiel eine Tinktur von der Schafgarbe. Aber diese Schafgarbe ist nicht potenziert. Das ist die hundertprozentige Tinktur, nicht verdünnt von der Schafgarbe. Auch wenn dann Homöopathie draufsteht, wäre das eigentlich Phytotherapie, weil ja da Wirkstoffe enthalten sind. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, erkläre ich alles in der Phytotherapieausbildung lang und breit. Vielleicht war es auch gar nicht so kompliziert, aber wie gesagt, das hat was mit den Gesetzen zu tun und mit der Zulassung. Also Homöopathie, aber grundsätzlich ist nicht Phytotherapie. Der zweite Punkt in diesem Beitrag ist die Spagyrik. Die Spagyrik basiert auf der alchemistischen Lehre, in der es darum geht, das Wesentliche von seiner stofflichen Erscheinung zu trennen und zu konzentrieren. Dazu dienen unter anderem chemische Prozesse wie etwa das mehrfache Destillieren, aber noch viel mehr, das Kalzinieren auch und auch die Gärung. Also Spagyrik ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Das sind auch Arzneimittel, die es in der Apotheke gibt, also apothekenpflichtige Arzneimittel. Das heißt, die Herstellung ist geprüft, es steht auch im Arzneimittelbuch, wie das spagyrische Arzneimittel hergestellt wurde. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Firmen, wie zum Beispiel Phoenix, Pecana, Soluna. Dann gibt es Spagyros und noch einige andere. Und streng genommen gehört die Spagyrik auch nicht laut Definition zur Phytotherapie. Zum einen, weil einige Arzneimittelfirmen auch hier das Mittel verdünnen. Ich habe im ersten Teil gesagt, ich weiß nicht, wie lang die einzelnen Folgen werden, aber das ist ein großer Beitrag, das wird jetzt hier wieder ein bisschen länger. Aber wir sind noch gar nicht so weit, 6-7 Minuten. Okay, also einige spagyrische Arzneimittelfirmen potenzieren auch ihre Arzneimittel. Und dann gibt es aber auch Firmen, wo tatsächlich Wirkstoffe vorhanden sind, die man nachweisen kann, nachprüfen kann oder ermitteln kann, wie zum Beispiel ätherische Öle oder Mineralien oder auch Bitterstoffe oder andere ganz klassische Wirkstoffe aus der Phytotherapie. Also aufgrund dieses klassischen spagyrischen Herstellungsprozesses, aber um diese drei Prinzipien zu gewinnen, Salsulfomerco, was ich gerade zur Homöopathie erzählt habe, wird halt ein spezielles, sehr, sehr aufwendiges Verfahren benötigt oder durchlaufen. Und das gehört eben streng genommen auch nicht zur Phytotherapie. Der nächste Punkt, die Anthroposophie. Die Anthroposophie oder die anthroposophische Medizin nach Rudolf Steiner erweitert die Medizin um weitere Ebenen, die es normalerweise in der klassischen Medizin gibt. Dort gibt es beispielsweise den ätherischen Leib. Zum ätherischen Leib gehört der Stoffwechsel, gehört auch das Wachstum und auch die Regeneration des Körpers. Dann gibt es in der Anthroposophie den Astralleib, das ist das Seelische und die persönlichen Seiten des Menschen, des Patienten. Und es gibt das Ich, klassischerweise, was mit Selbstbewusstsein dargestellt wird. Auch eine sehr umfangreiche, eine ganzheitliche Medizin. Das ist eine medizinische Philosophie, die den Menschen als Ganzes betrachtet, wo es in dieser medizinischen Vorgehensweise, den Menschen als Ganzes zu sehen, also wie zum Beispiel den ätherischen Leib, den Astralleib oder das Ich, durchaus in der Behandlung kann es da natürlich phytotherapeutische Arzneimittel geben, die zum Einsatz kommen, die angewendet werden. Es werden auch Homöopathika angewendet. Also alles aus der Naturheilkunde, aber auch aus der klassischen Schulmedizin fließt in die anthroposophische Medizin ein. Das heißt, es ist eine Arzneimittel oder nicht Arzneimittel, eine medizinische Philosophie, ein Weltbild. Man könnte sagen, ähnlich wie Ayurveda, die traditionelle chinesische Medizin, die abendländische Medizin, so ist die anthroposophische Medizin auch eine Richtung aus unserer abendländischen Medizin entstanden. Aber ist jetzt nicht Phytotherapie, kann man so nicht als Phytotherapie bezeichnen. Aber Phytotherapie kommt hier zum Einsatz. Haben wir noch eine Seite? Was habe ich noch gemacht? Ach ja, die Bachblüten. Bachblüten. Hier handelt es sich um Essenzen ohne substanziell nachweisbare Wirkstoffe. Entwickelt hat die Bachblütentherapie der englische Arzt Edward Bach und er postulierte Verbindungen zwischen bestimmten Blüten oder ja, Blüten von Pflanzen und den Gemütszuständen des Menschen. Und weil in den Bachblüten kein Wirkstoff nachweislich ist, ja, es werden ja die einzelnen Pflanzen ausgezogen, zwar in Wasser, dann aber auch potenziert, verdünnt, wenn man so möchte. Also die Essenz, auch ähnlich wie in der Homöopathie der Pflanzen genutzt, zählt es auch nicht zur klassischen Phytotherapie. Die Bachblüten sind auch keine Pflanzenheilkunde oder ja, Heilpflanzenkunde und zählt eben auch nicht zur Phytotherapie. Ist auch eine eigene Methode und wie gesagt, bei den Bachblüten gibt es keinen nachweislichen Wirkstoff einer Pflanze. Was sind das für Wirkstoffe? Schleime, Flavonoide, Bitterstoffe, ätherische Öle, Saponine und so weiter. Dann kommen wir zum letzten Punkt in dem Beitrag, die Aromatherapie. Die Aromatherapie ist ein Teilbereich der Phytotherapie. Wie ich gerade sagte, ist das nämlich ein Wirkstoff, denn die verwendeten ätherischen Öle sind Bestandteil einer Pflanze. Also jede Pflanze hat ihren ganz eigenen oder ihr ganz eigenes ätherisches Öl. Und daraus hat sich eben die Aromatherapie als eigenständige Therapieform entwickelt. Also weißt du selbst, die Rose hat ein eigenes ätherisches Öl, Lavendel, die Zistrose, dann gibt es ätherische Öle aus den ganzen Aromen wie die Zitrusfrüchte, ja, Zitrone, Limette, Orange, Mandarine. Und das ätherische Öl in der Phytotherapie ist ein Wirkstoff. Das heißt, die Aromakunde ist ein Teilbereich der Phytotherapie. Die Aromakunde ist nicht Phytotherapie, aber ein Teilbereich. Gehört mit zur Phytotherapie dazu. Weil ja Pflanzen, viele Pflanzen, nicht alle, als Wirkstoff neben, sagen wir mal, Schleimstoffe, wie zum Beispiel Kamillenblüten, haben ja Schleime. Aber die Kamillenblüte hat ja auch ätherisches Öl. Und ja, es ist halt ein Wirkstoff. Und da aber die ätherischen Öle für sich allein genommen auch wieder wie so ein Hologramm, ein Spektrum an Wirkungen bereithält, so eine Schatztruhe an Eigenschaften bereithält, hat sich daraus die eigene, ja, eine Therapieform entwickelt, was so, so schön ist, dass sie immer populärer geworden ist. Wird ein bisschen, wird teilweise so ein bisschen in eine komische Ecke gesteckt, wird viel Werbung gemacht und Schindluder betrieben. Das war das Wort, was mir gerade gefehlt hat. Es wird teilweise ein bisschen Schindluder betrieben. Aber es gibt auch viele, viele tolle Firmen, die ganz tolle ätherische Öle herstellen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, so ein kostbares ätherisches Öl herzustellen. Und in der französischen Medizin hat sich das etabliert seit vielen Jahrzehnten. Also in Frankreich ist die Aromakunde sehr viel populärer, auch in der Schulmedizin, als noch in Deutschland. Aber es wächst zunehmend das Interesse an der Aromakunde, an der Aromatherapie. Und jetzt, wenn diese Folge rauskommt, aktuell, dann müsste eigentlich noch der Frühbucher-Rabatt gelten. Genau, weil ich jetzt zufälligerweise, das war wirklich hier mit diesem Beitrag, zufälligerweise hast du bestimmt schon von gehört, gibt es den Aromatherapie-Workshop. Ich nenne den immer Hermines Tasche, weil da so viel Info drin steckt. Dieser Workshop ist ein Online-Workshop, der läuft einen Monat. Immer dienstags gibt es ein Live-Zoom. Die Live-Zooms werden natürlich aufgezeichnet, weil man nicht immer live dabei sein kann. Und das Special ist, dass es eine persönliche Begleitung gibt. Es gibt einen Telegram-Kanal und der läuft bis Ende November. Das heißt, die Live-Zooms sind 4 Live-Zooms dienstags im September. Und anschließend kannst du immer noch gerne Kontakt mit mir halten, wenn du die ätherischen Öle anwenden möchtest. Bist dir immer noch nicht sicher, ob die Mischung, die du jetzt hergestellt hast, die richtige ist oder ob du die noch anpassen solltest. Genau, das wird es jetzt im September geben. Bis 20. August gilt der Frühbucherrabatt für 179 Euro. Gibt es sogar in feinen Raten, weil ich mir wünsche, dass sich das wirklich jeder leisten kann. In drei Raten zu 60 Euro. Und ab dem 21. August ist der Beitrag dann erhöht auf 230 Euro bis zum 25. Da ist Anmeldeschluss. Also bis zum 25. August kannst du dich anmelden zu diesem Workshop. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele ätherische Öle schon zu Hause haben, aber sie nicht wissen, wie die angewendet werden sollen. Und das ist sehr, sehr schade. Also in dem Workshop lernst du, wie lange ist dein ätherisches Öl haltbar? Wie kannst du sie anwenden? Welche Mischungen gibt es? Worauf ist zu achten bei der Mischung? Wie sollte ich mischen? Wie ist das Verhältnis zu den Mengen, ja, zu den einzelnen ätherischen Ölen untereinander? Aber wie kann ich es auch anwenden? Welche Anwendungsformen gibt es im Alltag? Und ja, das runtergebrochen in ein kleinen, feinen Workshop, einen Monat lang. Es gibt natürlich auch ein Skript dazu, was du dir ausdrucken kannst als PDF und eine feine Begleitung über den Telegram-Kanal, wo du mir persönlich eine Nachricht schicken kannst bis Ende November, bis zum 30. November. So, das war die erste Folge, die erste von 100, doch ein bisschen länger geworden, 16 Minuten. Das liegt aber daran, dass auch dieser Beitrag, dieser Instagram-Beitrag, doch ein bisschen länger war oder ausführlicher, dass man ein bisschen noch rechts und links erklären musste. Ich denke, dass die nächsten Beiträge kürzer werden oder je nachdem, was das Thema natürlich hergibt. Ich hoffe, dass ich das 100 Tage durchhalte und ja, freue mich, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du dem auch eine 5-Sterne-Bewertung gibst, je nachdem, wo du den Podcast hörst, ob bei Spotify oder bei Apple, iTunes und den natürlich auch sehr gerne weiterempfehlst. Dann freue ich mich, wenn wir uns morgen zur Folge 2 hören. Bis dahin, mach's gut, salve, deine Natascha.